Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen über Grausamkeit sprechen. Die Grausamkeit des Menschen im Hinblick auf die Tierwelt. Ich denke, an den Beispielen, die ich Ihnen heute geben werde, wird sich zeigen, wie sich die Grausamkeit des Menschen in ganz besonderer Weise gegenüber den Tieren manifestiert. Den Tieren, die vielfach hilflos sind, dieser Grausamkeit wehrlos ausgeliefert sind. Und ich möchte Ihnen auch ans Herz legen, ein Mensch zu sein oder zu werden, der Grausamkeit überhaupt gar nicht mehr kennt. Und das zeigt sich auch im Hinblick auf Ihr Verhalten gegenüber den Tieren. Ich fand interessant, dass Thilo Hahnstein einen Editorial, einen Leitartikel geschrieben hat, der nächste Woche veröffentlicht werden wird, ohne zu wissen, dass ich eine Predigt vorbereitet habe im Hinblick auf dieses Thema. Und ich habe keine Ahnung gehabt, dass Herr Hahnstein einen Leitartikel schreiben würde im Hinblick auf dieses Thema. Aber ich denke, dass dies eine Bedeutung hat. Ich meine, dass Gott uns zeigen will, wie wichtig eigentlich dieses Thema ist. Und dass wir uns nicht vorstellen sollten und meinen sollten, ach, das ist gar nicht so interessant, gar nicht so wichtig, das hat für uns keinerlei Relevanz. Ich denke, unser Verhalten, unsere Einstellung den Tieren gegenüber zeigt, wie wir wirklich sind und was wir wirklich sind. Nun, ich möchte mit einer bekannten Stelle in Römer Kapitel 3 anfangen, die Verse 9 bis 18. Und sie auf unser Verhalten den Tieren gegenüber beziehen. Da heißt es nämlich wie folgt, in Römer Kapitel 3 und Vers 9. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen, denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Auch im Hinblick auf die Tierwelt, keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, sind alle abgewichen von dem, was Gott eigentlich will. Vers 13, ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Oh, wir werden schon sehen, wie Wissenschaftler uns betrügen mit dem, was sie uns erzählen über Tierversuche. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, auch das Blut von unschuldigen Tieren. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Sie wollen gar nicht wissen, was eigentlich Gott uns sagt im Hinblick auf die Tierwelt, die er erschaffen hat. Und so möchte ich jetzt einige Beispiele Ihnen vortragen. Beispiele, die wir alle in unseren Weltnachrichten und auch in der englischen Ausgabe der Current Events veröffentlicht haben. Und wenn Sie zurückgehen, Jahre zurückgehen, in einigen Fällen werden Sie alle diese Artikel finden. Ich werde Ihnen sagen, wann sie veröffentlicht worden sind. Und die sollten Ihnen etwas zeigen über die Grausamkeit des Menschen. Da schrieb die Sun am 23. Oktober 2021. Fauci, der berühmte Dr. Fauci, der so viel Schaden, so viel Unheil angerichtet hat im Hinblick auf die Coronavirus-Geschichte mit den Maßnahmen, die er empfohlen hat. Und die deutschen Ableger wie Spahn oder Lauterbach sind da auch nicht besser. Das nur nebenbei gesagt. Aber hier heißt es, Fauci steht unter Beschuss, weil er angeblich Experimente finanziert hat, bei denen Beagle-Welpen in Käfige mit hungrigen Sandmücken gesperrt wurden, die sie bei lebendigem Leibe auffressen würden. The Hill berichtet, dass eine parteiübergreifende Gruppe von 24 Abgeordneten des Repräsentantenhauses einen Brief geschrieben hat, in dem sie Fauci auffordert, auf die Behauptungen einer gemeinnützigen Organisation zu antworten. Diese Organisation behauptet, dass nicht weniger als 44 Beagle-Welpen als Teil des grausamen Experimentes in einem Labor in Tunesien verwendet wurden. Einige der Hunde wurden angeblich die Stimmbänder entfernt, um ihr Bellen zum Schweigen zu bringen. Unsere Ermittler zeigen, dass Faucis NIH-Abteilung einen Teil eines Zuschusses in Höhe von $375.800 an ein Labor in Tunesien überwiesen hat, um Beagles zu betäuben und ihre Köpfe in Netzkäfige zu sperren, die mit hungrigen Sandmücken gefüllt waren, damit die Insekten sie bei lebendigem Leibe auffressen konnten. Außerdem sperrten sie Beagles 9 Nächte hintereinander allein in Käfige in der Wüste, um sie als Köder zu benutzen, der infektiöse Sandfliegen anlockt. Fauci war schon einmal in die Kritik geraten, nachdem er beschuldigt worden war, die amerikanische Öffentlichkeit belogen zu haben, nachdem Dokumente seinen Behauptungen zu widersprechen schienen, dass seine Behörde die Erforschung von Coronaviren in einem Labor in Wuhan, China, nicht finanziert habe. Er hat den Kongress angelogen. Das Verfahren läuft immer noch. Das Verfahren mit den Beagles läuft schon lange nicht mehr. The Herald Tribune berichtete am 9. November 2021, mit diesen Steuergeldern wurden barbarische Versuche finanziert, in denen Dutzende von Beagles experimentelle Medikamente injiziert wurden, bevor man sie tötete und zerteilte. Das Schlimmste daran war, dass diese Beagles Welpen im Alter von 6 bis 8 Monaten waren. Noch abscheulichere Berichte wurden ebenfalls aufgedeckt, aus denen hervorging, dass Fauci genehmigte, dass den Beagles die Stimmbänder durchgeschnitten wurden, damit sie nicht schreien konnten, während sie gefoltert wurden. Im Jahre 2016 genehmigte Fauci Experimente, bei denen infektiöse Sandfliegen an Beagles befestigt wurden, um sich 22 Monate lang von ihnen infizieren zu lassen, bevor die Beagles getötet wurden. Aber das ist noch nicht genug der Grausamkeit. Am 30. Dezember 2021 schrieb die Sun: Peter hat das NIH und andere Labore beschuldigt, in den letzten 10 Jahren 5000 Beagle-Hunde und Welpen von dem in Virginia ansässigen Anbieter Envigo für Experimente gekauft zu haben, bei denen die Hunde angeblich eingesperrt und teilweise gequält wurden. Außerdem beschuldigt sie Envigo, eine Welpenfabrik zu betreiben, in der die Hunde unter so schlechten Bedingungen misshandelt wurden, dass einige von ihnen starben. Ein Ermittler von Peter behauptete laut Fox News, er habe 360 tote Hunde gefunden. Peter hat behauptet, dass Envigo an dem Standort 5000 Beagles hält und monatlich etwa 500 Welpen züchtet, die zu Versuchszwecken verkauft wurden. Faucis Sprecher sagte der Washington Post, dass das Unternehmen glaubte, dass Peters Behauptungen irreführend sind und wichtige Zusammenhänge vermissen lassen, und fügte hinzu, dass Tierversuche bei der Entwicklung von Medikamenten, Impfstoffen und anderen medizinischen Produkten unerlässlich sind. Und er wurde auch darauf hingewiesen, dass alles das, was geschehen ist, total legal war. Unerlässlich legal. Was den Menschen angeht. Gerade Hunde auf diese Weise zu foltern, auf diese Weise zu zerstückeln, umzubringen, zeigt ein unglaubliches Maß an Grausamkeit. Es gibt diesen berühmten Film Hachiko, eine wunderbare Freundschaft mit Richard Gere. Vielleicht haben Sie diesen Film schon gesehen. Aber die Geschichte dieses Films geht auf wahre Begebenheiten zurück, und zwar in Tokio in den 20er Jahren. Der reale Hachiko, ein japanischer Akita, holte jeden Tag stets zur selben Zeit sein Herrchen, einem Universitätsprofessor, von Bahnhof ab. Aber eines Tages im Mai 1925, wartete Hachiko vergebens. Der Professor kam nicht mehr nach Hause, er war zwischenzeitlich gestorben. Dennoch kehrte der Hund weiterhin Tag für Tag zum Bahnhof zurück. Ein Jahr später, am 8. März 1935, starb Hachiko. Und es gibt viele Berichte über das treue Verhalten der Hunde den Menschen gegenüber. Das heißt ja nicht ohne Grund. Hunde sind treuer als Menschen. Aber es geht nicht nur um Hunde. Unsere grausame Welt, die durch den grausamen Menschen verursacht wird, wurde zum Beispiel auch am 20. Dezember 2024 durch die Sun wie folgt berichtet. Thailands einziger Gorilla, Bua Noi, hat den größten Teil seines Lebens hinter Gittern in Bangkok in Thailand verbracht. Der Gorilla ist seit mehr als 3 Jahrzehnten in dem weithin kritisierten Pata Zoo eingesperrt, der sich im 6. und 7. Stockwerk über einem desolaten und verfallenden Einkaufszentrum in der Innenstadt befindet. So können Passanten und Einkäufer einen Blick auf das ungeliebte Säugetier werfen, das nie wieder weg kann. In einem erschütternden Bericht aus dem Jahr 2019 wurde detailliert beschrieben, wie Bua sich die Haare ausriss, sich ängstlich in ihrem isolierten Käfig wälzte. Die Aufnahmen zeigen auch, wie der einsame Gorilla sichtlich deprimiert aussieht und durch die Gitterstäbe seines alten Käfigs starrt. All dies hat Bua zu einem der bekanntesten lebenden Gorillas gemacht und sie steht im Mittelpunkt von Dutzenden von Kampagnen, die ihre Freilassung zum Ziel haben. Diese Aufrufe kamen hauptsächlich von internationalen Kampagnengruppen, aber auch von Prominenten wie Cher. Peter hat über 12 Jahre lang versucht, Bua umzusiedeln, aber ihre Bitten sind auf taube Ohren gestoßen. Der Besitzer von Bua hat ständig Aufrufe ignoriert, ihr eine bessere Lebensqualität zu geben, und sagt, er würde sie nur freilassen, wenn er 700.000 Pfund, das ist ungefähr 840.000 Euro, erhält. Sogar der thailändische Umweltminister hat deutlich gemacht, dass er sie in einem Schutzgebiet unterbringen möchte. Bua wurde im Alter von 1 Jahr aus Deutschland, wie kann das sein, aus Deutschland, in das Einkaufszentrum gebracht. Wie ist sowas überhaupt möglich? Seitdem ist sie in ihrem engen und schmutzigen Käfig gefangen. Der Peter Zoo beherbergt nicht nur den Gorilla, sondern auch mehr als 200 andere Tierarten, darunter Tiger, Bären und Pythons. Viele der Tiere leben unter ähnlichen Bedingungen wie Bua, das heißt in schmutzigen, sandigen Käfigen, und verbringen ihre Tage damit, sich in Mitleid zu suhlen. Einem erschreckenden Bericht von International Animal Rescue zufolge starben einige Tiere sogar in ihren Käfigen. Peter hat den Zoo seit Jahren scharf verurteilt und ihn als einen der schlimmsten Zoos der Welt und den traurigsten Ort der Welt bezeichnet. Und es wurde auch berichtet, dass die Besitzer von Bua Nui, denen wurde ein kostenloser Service von professionellen Gorilla-Experten angeboten, die bei der Umsiedlung einen modernen Zoo helfen könnten. Das Angebot stieß auf taube Ohren, sodass Bua Nui rund um die Uhr in einem Käfig bleibt. Wir haben dann Folgendes gesagt in unserem Artikel über die Situation. Wie kann man so etwas überhaupt zulassen? Der Besitzer sollte der Tiere enteignet und der Zoo geschlossen werden, wobei die Tiere in eine bessere Umgebung gebracht werden sollten, zumindest das. Gott macht solche grausamen und herzlosen Menschen für ihr böses Tun verantwortlich, aber auch für die, die eingreifen könnten, ohne es zu tun. Mir wurde gesagt, dass der König von Thailand ohne weiteres eingreifen könnte, ist aber nicht daran interessiert, scheinbar einzugreifen. Ein weiteres Beispiel, ich nenne es die Orca-Tragödie. Die Sun schrieb am 26. November 2024, ein Killerwal oder auch Schwertwal, der sein ganzes Leben in Gefangenschaft verbrachte und 2009 seinen Trainer tödlich angriff, ist in einem Park auf den Kanarischen Inseln gestorben. Der Orca, ursprünglich 1995 in SeaWorld Orlando geboren, wurde 2006 in den Loro Park der spanischen Verwaltung gebracht, wo er vor Menschenmassen auftrat und zur Zucht genutzt wurde. Ketos Leben begann in Gefangenschaft, als er im Rahmen des umstrittenen Orca-Zuchtprogramms von SeaWorld geboren wurde. Seine Mutter Kalina war der erste Orca, der erfolgreich in einem SeaWorld-Park geboren wurde, während sein Vater Kota auf tragische Weise starb, als ein Panzertor seinen Schädel zerschmetterte. Keto wurde im Alter von nur 4 Jahren seiner Mutter entrissen und zwischen mehreren SeaWorld-Parks hin und her geschoben, bevor er an den Loro-Park ausgeliehen wurde. Im Loro-Park wurde Keto mit seiner Nichte Kohana in einer unnatürlichen Paarung gezüchtet, die zu mehreren Kälbern führte. Nur einer, Adan, lebt noch heute. Seine Tochter Vicky starb im Alter von nur 10 Monaten. Es wird gesagt, dass Ketos Gefangenschaft einen schweren Tribut an seiner geistigen und körperlichen Gesundheit gefordert hat. Er hat unnatürliche und schädliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt, wie zum Beispiel aus Frustration auf Beton zu kauen, was seine Zähne schwer geschädigt hat. Am Heiligabend 2009 tötete Keto seinen Trainer, den 29-jährigen Alexis Martinez, während einer Probe für eine Weihnachtsshow. Der Angriff ereignete sich nur 2 Monate, bevor ein anderer Orca, die Trainerin Dawn Branchet, vor Publikum im SeaWorld Orlando tötete. Diese Tragödien verdeutlichen die Gefahren der Gefangenhaltung von Orcas und veranlassten SeaWorld, die Wasserarbeit mit Walen kurzfristig einzustellen. Peter und andere Tierschutzorganisationen kritisierten sowohl SeaWorld als auch Loro Park dafür, dass sie Keto einem Leben in kleinen Becken aussetzen und ihm damit die Fähigkeit nehmen, weite Strecken zu schwimmen und natürliche soziale Bindungen zu knüpfen. Peter stellte außerdem fest, dass der gemischte genetische Hintergrund von Keto, 75% isländische und 25% im Süden ansässige Orcas, in freier Wildbahn niemals vorkommen würde, da diese Populationen durch große Entfernungen voneinander getrennt sind und unterschiedliche soziale Strukturen aufweisen. Ketos unnatürliche Fortpflanzung und sein Leben in Gefangenschaft, so argumentieren sie, haben ihn seiner natürlichen Existenz beraubt. Der Zoo stellte fest, dass 29 Jahre für männliche Orcas in freier Wildbahn durchschnittlich sind. Kritiker argumentieren jedoch, dass die Gefangenschaft die wahre Ursache für Ketos frühen Tod war. In freier Wildbahn können männliche Orcas bis zu 60 oder 70 Jahre alt werden. Und das ist unsere Anmerkung hierzu. Das Verhalten von SeaWorld und anderen Parks muss in der Tat in Frage gestellt werden. Ist es wirklich Gottes Wille, Tiere auf diese Weise zu behandeln oder besser zu misshandeln? Sie haben vielleicht alle den Film gesehen, Free Willy, Ruf der Freiheit. Dieser Film bezog sich auf den Orca Keiko. Der große Erfolg des Films führte zur Bildung der Free Willy Keiko Foundation, die für die Freilassung des Orcas kämpfte. Zwar gelang es der Gruppe, Keiko nach einem dritten Film durch Spendengelder zu kaufen und im Atlantik auszusetzen, doch der Orca war an das Leben in Freiheit nicht gewöhnt und starb 1,5 Jahre später an einer Lungenentzündung vor der Küste Norwegens. Schauen Sie, der Schaden war bereits schon lange, lange angerichtet worden. Man muss sich fragen, sind solche grausamen Verhaltensweisen göttlichen Sinnes? Wie sieht es zum Beispiel mit Bären und anderen Säugetieren aus, die in Zirkussen gehalten werden oder zumindest wurden? Ich habe letztlich einen Bären gesehen, der wurde an ein Wildgehege von einem Zirkus abgegeben. Der war in totalem desolaten Zustand ursprünglich. Und es hat lange gedauert, bis er wieder halbwegs hochgepäppelt worden ist. Dass Tiere in im Zirkus misshandelt werden, sollte total außer Frage stehen. Warum werden sie das nun, um den Nervenkitzel von Zuschauern in irgendeiner Weise anzusprechen? Fox News schrieb am 23. Dezember 2024 folgendes. Etwa 1,5 Millionen US-Dollar wurden ausgegeben, um zu experimentieren, wie verschiedene Arten, zum Beispiel junge weibliche Kätzchen, auf Reisekrankheit reagieren. Der Bericht zufolge schnallten Forscher Kätzchen an einen Tisch, wo sie in verschiedene Richtungen gedreht wurden und Löcher in ihre Schädel gebohrt wurden, um sie an Ort und Stelle zu halten. Und das alles mit ihrem Geld, schreibt Rand Paul in dem Bericht, mehr als 1,5 Millionen Dollar davon. Was für eine unglaubliche Grausamkeit für totalen Blödsinn. Es geht noch weiter. Daily Mail schrieb am 27. Dezember 2024, Tausende von Tieren wurden bei streng geheimen Tests in einem Militärlabor in die Luft gesprengt, vergiftet, mit tödlichen Nervengiften behandelt, wie Mail Online enthüllen konnte. Mehr als 2000 Schweine, Kaninchen, Affen, Meerschweinchen und Mäuse wurden in barbarischen Experimenten in der geheimen Forschungsbasis Porton Dawn in Wiltshire getötet. Die Zahlen beziehen sich auf die letzten 3 Jahre, und wurden auf eine Anfrage von Mail Online zur Informationsfreiheit hin aufgedeckt. Sie haben jedoch die Empörung von Tierschützern hervorgerufen. Das Verteidigungsministerium erklärte, die Tests seien Teil einer lebensrettenden Forschung, um dabei zu helfen, die britischen Truppen besser zu schützen und können nicht ohne den Einsatz von Labortieren durchgeführt werden. Die Leiterin der Abteilung für Wissenschaftspolitik der Tierschutzorganisation Peter, Dr. Julia Baines, kritisierte das Verteidigungsministerium jedoch scharf für diese Tests. Peter fordert das Verteidigungsministerium auf, sich zu schämen, weil es archaische und entsetzlich grausame Experimente an Affen, Mäusen, Schweinen und anderen Tieren durchführt, einschließlich der Injektion tödlicher Viren in ihre Gehirne und der Verabreichung von Nervenkampfstoffen an die Tiere, schrieb sie. Porton Dawn ist das streng geheime Labor des Vereinigten Königreichs, in dem Wissenschaftler Forschungen über biologische und chemische Waffen und tödliche Krankheiten durchführen. Unter ständig bewaffneter Bewachung beherbergt die abgelegene Basis einige der tödlichsten Krankheiten, die der Menschheit bekannt sind, darunter Ebola, Pest und Milzbrand. Das Ministerium weigerte sich, die neuesten Zahlen genau bekannt zu geben und anzugeben, wie die einzelnen Tiere getötet wurden. Bei früheren Experimenten wurden jedoch lebende Schweine erschossen und dazu gezwungen, Senfgas einzuatmen. Affen wurden mit Milzbrand infiziert und Meerschweinchen wurden mit Nervengift getötet. Bei anderen Tests trugen Schweine Schutzwesten und wurden in die Luft gesprengt. Dabei versuchten Wissenschaftler, ein schweres Trauma auf dem Schlachtfeld nachzustellen, um zu testen, wie gut Schutzwesten die nächste Generation von Soldaten vor Verletzungen schützen können. Insgesamt zeigen die Zahlen, dass zwischen 2021 und 2023 64 Meerschweinchen, 97 Krallenaffen, 83 Schweine, 3 Kaninchen und 1797 Mäuse bei Versuchen in Porton Dawn getötet wurden. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärte gegenüber Mail Online: Das Defense Science and Technology Labor führt Experimente nach ethischen Grundsätzen und in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung durch. Es entwickelt neue Impfstoffe, Therapien und Behandlungen, die das Leben von Menschen retten können. Wie oft haben wir das schon gehört? Wie oft haben wir das schon im Hinblick auf die Corona-Bekämpfung in Anführungszeichen gehört? Da wurde uns gesagt, diese Maßnahmen, die mussten erlassen werden, diese blödsinnigen, irregulären, rechtswidrigen, verfassungswidrigen Maßnahmen mussten von der Regierung erlassen werden, um das Leben von Menschen zu retten. Hier in diesem Falle geht es um Krieg. Man will versuchen, wie man Krieg führen kann. Und dabei werden dann jetzt die Tiere auf die grausamsten Weisen gefoltert und getötet. Schauen Sie, die Frage ist, gibt es sowas in Deutschland auch? Ich habe hier Folgendes aus dem Internet. 2022 wurden insgesamt 4.207.231 Tiere in deutschen Laboren verbraucht. Mit anderen Worten, diese wurden größtenteils getötet. 725.855 wurden in Tierversuchen verwendet. Weitere 711.939 wurden getötet, um ihre Organe oder Gewebe für Forschungszwecke zu benutzen. Aber noch viel mehr, nämlich 1.769.437 Tiere wurden als sogenannte Überschusstiere getötet. So werden diese Tiere bezeichnet, da sie zwar für die Wissenschaft gezüchtet wurden, die Labore dann aber doch keine Verwendung für sie hatten. Dafür kann es schon ausreichen, dass sie nicht das gesuchte Geschlecht oder das passende Alter für das jeweilige Experiment haben. Sie werden dann in Anführungszeichen entsorgt, also getötet. Denn für die Labore ist es schlicht zu teuer, die Überschusstiere alle bis an ihr natürliches Lebensende zu versorgen. In Deutschland werden jährlich Millionen Tiere für wissenschaftliche Zwecke missbraucht, wissenschaftlich in Anführungszeichen heißt es hier. Im Jahre 2023 sind insgesamt 3.501.693 Tiere in deutschen Versuchslaboren gequält und meist getötet worden. Schauen Sie, die Idee, dass der Mensch der Stärkste ist, der diese Dinge durchführen kann, beruht ja nun auf der gottfeindlichen, verderblichen Evolutionslehre, die ja das Recht des Stärkeren befürwortet und sagt, darauf beruht die Evolution. Das ist also ein Evolutionsgesetz. Nun, an Gott glauben die ja nicht, aber die Idee ist, das ist ein Gesetz. Das ist kein Gesetz, es ist nicht irgendwie ein Gesetz, das Gott erlassen hätte. Aber es ist nur ein kleiner Schritt. Ein kleiner Schritt von diesen Versuchsunternehmungen, diesen Versuchen in Laboren an Tieren bis hin zu Versuchen an sogenannten Untermenschen, wie sie ja genannt wurden, was ja die Nazis in schöner Weise durchgeführt haben, in schönen Anführungszeichen, aber andere Länder haben das auch getan. Das Recht des Stärkeren. Schauen Sie, und das wird unseren Kindern in den Schulen beigebracht. Da quasseln und labern die Lehrer, die von nichts verstehen, den Kindern vor, dass die Evolution auf dem Recht des Stärkeren beruht. Und was werden dann für Gedanken erzeugt? Aber wenn auf der anderen Seite unsere Kinder versuchen wollen, Gottes Gesetze zu halten, wie zum Beispiel die gesetzlichen Feiertage, die von Gott angeordnet sind, das wird denen verwehrt. Nein, man muss die Schule besuchen, um diesen Quatsch, diesen Unsinn, diese Gottfeindlichkeit gelehrt zu bekommen von unwissenden, ignoranten und manchmal sogar auch sehr wissentlich ignoranten Lehrern. Und diejenigen, die da solche Regulierungen stattfinden lassen, die da vom Kultusministerium aus irgendeinen Unsinn verzapfen, um zu verbieten, dass Kinder die göttlichen Gesetze halten können. Runderlasse werden da fabriziert. Eine schreckliche, grausame Welt von Satan inspiriert, beschreiben wir hier. Ich hoffe, Sie verstehen, was hier gesagt wird. Wie sieht es mit Weihnachtsgeschenken aus? Tiere werden zu Weihnachten verschenkt an Verwandte, an Freunde. Die wollen die Tiere gar nicht und dann werden die Tiere ausgesetzt. Das geschieht ja zu Tausenden, wenn nicht sogar zu Hunderttausenden von Fällen. Werden die ausgesetzt? Man will sie ja gar nicht. Ist das eine Aktion von Gerechtigkeit? Wie sieht es mit den Legebatterien aus, wo natürlich auch die Hühner und so weiter gezüchtet werden, um schnellstmöglichst Eier zu produzieren? Wie sieht es mit Kühen aus, die den ganzen Tag im Stall stehen, die auch wiederum gezüchtet werden, schnell mit Hormonen und so weiter und so fort, dass sie schnell heranwachsen, damit die dann geschlachtet werden können? Wie sieht es mit Stierkämpfen in Spanien aus? Eine der grausamsten Aktionen, die man sich vielleicht vorstellen kann. Wie sieht es mit Fuchsjagden in England aus? Wo dann Hunde auf Füchse losgelassen werden, die dann die Füchse fangen, zerfleischen, niedermetzeln. Wie sieht es mit Safaris in Afrika aus? Zum Zwecke des Erlangens von Trophäen. Wie zum Beispiel, man tötet Elefanten, um Elfenbein zu bekommen. Oder auch andere Tiere. Oder man sieht dann auch Fotografien von solchen Hobbyjägern, die sich dann auch noch abbilden lassen mit den Tieren, die sie dann niedergemetzelt und zerstört und vernichtet und getötet haben. Wie sieht es mit den Köpfen von Gorillas aus, die man ja auch in Afrika kaufen kann, als Trophäe? Es gibt da einen Film, Gorillas im Nebel. Dieser Film behandelt Diane Fossey, die sich gegen Wilderer in Ruanda für Gorillas einsetzte und die aber dann im Jahre 85 dort ermordet wurde. Natürlich, die Wilderer, die wollten in keinster Weise, dass so etwas geschah. Die wollten ihr lukratives Geschäft natürlich nicht aufgeben. Hier ist ein Artikel aus dem Internet. Ist Grausamkeit gegenüber Tieren Verkehr. Da heißt es wie folgt. In einer Sportarena in Zentralamerika sind alle Augen auf zwei Hähne gerichtet. Einer ist rot, der andere weiß. Als der rote Hahn dem weißen mit einem rasiermesserscharfen Metallsporn, der an einem Fuß befestigt ist, einen Hieb versetzt, tobt die Menge. Ein Schiedsrichter hebt die beiden Hähne hoch. Der weiße Hahn hängt schlaff herunter und blutet, er ist tot. Der Hahnkampf ist vorüber. Im Süden der Philippinen werden zwei Hengste aufeinander gehetzt. Die Zuschauer beobachten das grässliche Schauspiel, bei dem die Pferde sich gegenseitig in die Ohren, in den Hals, ins Maul und in andere Körperteile beißen. Zwar verlassen beide Tiere womöglich lebend den Ring, aber ein Pferd ist vielleicht zum Krüppel oder blind geworden und es hat Verletzungen erlitten, die letztlich zum Tode führen werden. In Russland gehen zwei Hunde aufeinander los. In kurzer Zeit sind Augen herausgerissen, Ohren abgetrennt. Die Hunde laufen auf verstümmelten Beinen herum, während das Blut aus tiefen Fleischwunden fließt. Jahrhundertelang hat man im Namen des Sports Tiere auf andere Tiere gehetzt, wobei das Glücksspiel nicht selten die treibende Kraft ist. Die Liste ließe sich noch um Stierkämpfe, Fuchsjagden, sogar Spinnenkämpfe erweitern. Außerdem lässt man viele Tiere im Namen der Wissenschaft leiden. Obendrein leiden unzählige Tiere Qualen, weil sie von ihrem Besitzer bewusst oder unbewusst vernachlässigt werden oder ausgesetzt werden, wie wir gerade gehört haben. Nun, ich verstehe, dass man natürlich auch zu weit gehen kann bei dem sogenannten Tierschutz. Es wird zum Beispiel in Deutschland, natürlich wo sonst, Da wird gesagt, Hunde sollen in Deutschland 4 bis 5 Mal am Tag für jeweils 20 Minuten nach draußen Gassi gehen, mit also sicherlich einem Besitzer in den meisten Fällen, der die dann Gassi führen soll, also 2 Stunden am Tag. Das ist natürlich Blödsinn, absoluter Quatsch. Das ist natürlich das Ganze in das Extreme hinein produziert. Oder einige glauben, Tiere haben eine unsterbliche Seele und kommen nach dem Tod in den Himmel. Einige lehren, die Bibel verbiete den Genuss von reinem Fleisch. Auch das ist falsch. Tiere waren von vornherein als rein und unrein erschaffen worden. Was bedeutet, sie waren von vornherein so erschaffen worden, dass sie letztendlich dem Menschen als Nahrung dienen würden. Die reinen Tiere, nicht die unreinen. Von daher ist auch die Tötung von Tieren zum Zwecke der Ernährung okay. Auch um den Bestand zu regulieren, zum Beispiel wenn Kaninchen oder Rehe sich wahllos verbreiten würden, dann würde natürlich insoweit viel Schaden entstehen. Aber es geht hier um eine zweckgerichtete Tötung. Das kann nicht diese Versuche in Laboren oder diese anderen Trophäenjagden und so weiter rechtfertigen. Das ist Tierquälerei. Das ist absolut Grausamkeit. Darin zeigt sich die Grausamkeit des Menschen. Gott erschuf die Tiere. Das heißt, der Mensch sollte sich die Tiere untertan machen und über sie herrschen. In richtiger Weise herrschen, leiten, lenken, nicht quälen, nicht in irgendeiner Form durch Grausamkeit verstückeln oder zerstören. Schauen Sie, Gott brachte dem Menschen Adam die Tiere, um sie zu benennen und um eben auch ein friedliches Miteinander zwischen Mensch und Tier zu gewährleisten. Nun, das Tier war keine Gehilfe oder Gehilfin für Adam, wie es Eva war, aber das Tier wird nicht als Feind hier dargestellt oder als jemand, das es zu quälen gilt. Wie heißt es schon in Deutschland? Das sollte man sich in die Ohren schreiben. Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Die Wissenschaftler in diesen Laboren, haben die das schon mal gehört? Tiere sind Lebewesen mit Empfindungen, sind Lebewesen mit Emotionen. Die Bibel sagt sogar, sie haben einen Geist, nicht den Geist der Menschen, dieser Geist, der den Menschen vom Tier unterscheidet, aber sie haben einen Geist. Das sind keine leblosen Dinge, die man wahllos durch Grausamkeit zerstückeln kann. Gott sagt uns an vielen Stellen in der Bibel, wie er über seine Tiere denkt. Er hat ja die Tiere erschaffen, um uns zu zeigen, wie wir denken sollten. Und es gibt auch viele Stellen, wo Gott konkrete Anweisungen gibt über unser Verhalten den Tieren gegenüber. Schauen Sie, wir lesen, dass Gott sich um seine Tiere sorgt. Ich möchte einige Stellen Ihnen hier jetzt mal vorlesen. In Psalm 36 und Vers 7. Da zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes gegenüber den Tieren. Psalm 36 und Vers 7. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Warum wird das hier erwähnt, wenn Tiere Gott gegenüber gleichgültig wären? Wir lesen in vielen Stellen, dass Gott den Tieren Speise gibt. Ja, das muss man sich erst einmal klar werden darüber, das muss man sich vergegenwärtigen. Psalm 104. Die Verse 10 und 11. Psalm 104 und Vers 10. Du lässest Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Vers 14. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Aber weiter jetzt in Vers 20. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird, und erregen sich alle wilden Tiere, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Vers 27. Es warten auf dich alle, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Ist das jetzt nur irgendwo figurativ zu sehen? Oder ist das sehr real? Offensichtlich ist es sehr real. Denn Gott hilft ja auch den Menschen. Wenn er den Menschen hilft, und das heißt, er hilft auch den Tieren, ja, dann muss das offensichtlich wörtlich zu verstehen sein. Psalm 145, die Verse 15 und 16. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Psalm 147, die Verse 7 bis 9. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Herrn mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Wenn Gott den Tieren zur rechten Zeit ihr Futter gibt, dann sollen wir als die Jünger Christi den Tieren zur rechten Zeit ihr Futter geben. Sie nicht vernachlässigen, sich um sie kümmern. In Hiob 38 lesen wir Vers 41. Hiob 38 und Vers 41, das ist die wörtliche Rede von Gott zu Hiob. Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Achtet Gott auf diese Tiere oder ist ihm das alles gleichgültig? Matthäus Kapitel 6, Vers 26. Matthäus 6 und Vers 26. Eine sehr berühmte Stelle. Da sagt Christus uns: Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und er sagt, wenn das der Fall ist, seid ihr nicht viel mehr als sie. Selbst Spatzen, Sperlinge, sterben nicht ohne Gottes Willen und Kenntnis. Matthäus Kapitel 10 und Vers 29. Matthäus 10 und Vers 29, wo wir lesen: Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Oder wie die Menge-Bibel schreibt, ohne den Willen eures Vaters. Gott betrachtet seine Tierwelt, ist der Punkt. Er sorgt sich um seine Tiere. Sollte der Mensch nicht das Gleiche tun? Was meinen Sie, wie Gott über Menschen denkt, Wissenschaftler, die zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung Tiere auf die grausamsten Weisen foltert? Ja, meinen Sie, dass solche Menschen schuldlos sind? Meinen Sie, dass solche Menschen nicht doch letztendlich von Gott zur Verantwortung gezogen werden? Ich bin davon fest überzeugt. Und wenn Wissenschaftler mir zuhören sollten und sie sind bei solchen Experimenten zugegen, verlassen Sie die Labore, reichen Sie Ihre Entlassung ein. Haben Sie nichts weiter damit zu tun. Nun, ich spreche jetzt von Tieren. Ich kann also auch auf Menschen jetzt übergehen und sagen, wenn Sie an Abtreibungen teilhaben wollen, dann sind Sie auch verantwortlich vor Gott. Sie zerstören damit ungeborenes Leben. Sie haben kein Recht dazu. Frauen, die ihre Kinder abtreiben lassen wollen, haben kein Recht dazu. Sie begehen Sünde. Ärzte, die daran teilnehmen, begehen Sünde. Lassen Sie ab von diesem sündhaften, grausamen Verhalten, denn Sie zeigen Ihre Grausamkeit gegenüber ungeborenem, aber doch gezeugtem Leben im Mutterleibe. In Lukas Kapitel 12 lesen wir Vers 6. Lukas Kapitel 12 und Vers 6. Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Dieser Gedanke geht nur einen Schritt weiter. Nicht nur fallen die nicht zu Boden, ohne dass der Wille Gottes hier eine Rolle spielt. Gott kann es zulassen, Gott kann es sogar bewirken. Aber er vergisst auch die Sperlinge nicht. Auch die nicht, die zu Boden fallen. Eine interessante Idee, die man sich vielleicht vorstellen kann. Was geschieht dann mit den Tieren, die gestorben sind? Die Bibel sagt es nicht eindeutig. Aber wir wissen, dass zu verschiedenen Zeiten Gott Tiere neu erschaffen hat, nicht nur zu Anfang der Welt, nicht nur zum Zeitpunkt von Adam und Eva, sondern auch die gesamte Bibel hindurch. Und es sieht so aus, dass er einige der Tiere, die gestorben sind, wieder zum Leben erweckt hat. Das ist Spekulation. Ich verstehe, dass das eine Spekulation ist, aber man sollte sich vielleicht doch die Frage stellen, ob das nicht eine Möglichkeit wäre. Wenn Menschen dabei sind, Tiere, die gestorben sind, wieder zum Leben zu erwecken, jedenfalls wollen sie das. Mammuts, die gestorben sind, die im Eis eingefroren sind, die sollen angeblich zum Leben erweckt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das geschehen wird. Ja, wie viel mehr könnte Gott so etwas tun? Schauen Sie, Gott hilft bei der Geburt von Tieren. Wenn Sie bei Geburten zugegen waren, ich war zum Beispiel zugegen, als kleine Ziegen geboren wurden, da ging zunächst einmal das nicht so richtig vonstatten. Und auf einmal ging es dann. Hat es geklappt. Ja, wie kam das? Zufällig? Vielleicht war da mehr mit im Spiel. Psalm 29 und Vers 9. Und ich lese hier aus der Schlachterbibel, weil es die Lutherbibel nicht so deutlich bringt. In der Schlachterbibel heißt es, die Stimme des Herrn macht Hirschkühe gebären. Wir sehen auch hier wiederum die unmittelbare Einflussnahme Gottes. Er ist sehr viel mehr in der Tierwelt beschäftigt, als wir uns das vielleicht vorstellen könnten. Schauen Sie, Gott hatte Erbarmen mit den Tieren zu Ninive, als er den Jona hingeschickt hat und gesagt hat, oder ihn hat sagen lassen, in 40 Tagen wird Ninive zerstört werden. Und Jona hat dann zunächst einmal nicht, aber dann doch die Menschen gewarnt und die haben bereut. Und dann war er zornig darüber, denn er wollte, dass Ninive zerstört wurde, weil er wusste von den Prophezeiungen her, dass letztendlich die Assyrer dazu gebraucht werden würden, sein Volk, die Juden, zu vernichten oder in die Gefangenschaft zu führen. Das wollte er natürlich in keinster Weise da irgendwie einen Anteil daran haben. Aber das war nicht das, was Gott ihm gesagt hatte. Und so lesen wir hier in Jona Kapitel 4, da sagt er in Vers 10, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward, in einer Nacht verdarb, da war er zornig drüber, und mich sollte nicht jammern Nineveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Gott jammerte die Tiere. Er wollte Nineveh mit den Menschen und Tieren nicht zerstören, wenn es irgendeinen Weg gab, das zu verhindern. Gott zeigte Barmherzigkeit, Erbarmen für die Tiere in Nineveh. Ein Kommentar schreibt, er betrachtet Tiere offensichtlich nicht einfach als frei verfügbare Gegenstände, die man nach Belieben wegwerfen kann. Als die Flut vorüber war, da schloss Gott einen Bund mit Noah. Interessant ist, was er hier dazu sagt, in 1. Mose 8 und Vers 20. 1. Mose 8 und Vers 20. Und auch hier zeigt sich natürlich, was die Flut angeht. Nun, alles Fleisch hatte sich verderbt auf Erden, wie es heißt. Das kann durchaus sich auch auf Tiere beziehen, zumindest Landtiere, Vögel. Aber vielfach kamen die Menschen um aufgrund der Sündhaftigkeit des Menschen, kamen die Tiere um aufgrund der Sündhaftigkeit des Menschen. Sie sehen auch hier die Verantwortung, die der Mensch hat, gegenüber der Tierwelt. In 1. Mose 8 und Vers 20 sagt Gott hier, es heißt hier, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh, also es gab schon reine Tiere zu dem Zeitpunkt, von allen reinen Vögeln, opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, schauen Sie, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. In anderen Worten, Tiere mit eingeschlossen. Hier dieser Bund, den Gott mit Noah einging, der geschah auch im Hinblick auf den Schutz von Tieren. Weil ja die Tiere Teil der Schöpfung Gottes sind. Nun, es gibt einen interessanten Kommentar oder eine interessante Stelle in 1. Korinther Kapitel 9, die kann zu Missverständnissen Anlass geben, man muss sie richtig begreifen. In 1. Korinther 9 lesen wir einmal die Verse 9 und 10. 1. Korinther 9, die Verse 9 und 10. Denn das Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unseretwillen? Ja, um unseretwillen ist es geschrieben, wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Und so sagen jetzt einige, ja, das heißt ja hier, sorgt sich Gott um die Ochsen, denn er sorgt sich nicht um die Ochsen. Von daher brauchen wir uns auch nicht um die Tierwelt zu kümmern. Das ist damit natürlich in keinster Weise gemeint, was Paulus hier sagt. Der Pulpit Commentary schreibt, Paulus wollte nicht sagen, Gott kümmert sich nicht um Ochsen, denn er wusste, dass seine zärtliche Barmherzigkeit über all seinen Werken ruht. Er wollte nur sagen, dass das Gebot in seiner menschlichen Anwendung viel wichtiger war. In dieser menschlichen Anwendung der zwischenmenschlichen Beziehung. Und der Matthew Poole's Commentary schreibt auch, kümmert sich Gott um Ochsen, das heißt mehr für Ochsen als für den Menschen, denn Gott kümmert sich um die Ochsen, er bewahrt Mensch und Vieh. Er kümmert sich, wie unser Erlöser uns anderswo lehrt, um die Spatzen, die Vögel des Himmels, das Gras des Feldes und daher um die Ochsen, die um einiges edlere Geschöpfe sind. Aber aus dem gleichen Grunde müssen wir daraus schließen, dass er sich mehr um die Menschen kümmert, insbesondere um solche, die er in seinem unmittelbaren Dienst einsetzt. Und antwortet, klar, kümmert sich Gott um die Tierwelt, wie wir das ja schon an vielen Stellen jetzt gesehen haben. Und das bringt mich jetzt zu der Frage, wie sich dann auch der Mensch verhalten soll. Was hat Gott dem Menschen klar und deutlich geboten? Hat er ihm geboten oder erlaubt zumindest, Tiere durch Grausamkeit zu unterdrücken, zu quälen, umzubringen, in Experimenten dahin vegetieren zu lassen? Nun, es gibt Beispiele in der Bibel, wo Menschen grausam gegenüber Tieren gehandelt haben. Das bedeutet nicht, dass Gott dies etwa gut hieß. Selbst ansonsten gerechte Menschen können hin und wieder grausam sein. Und die Bibel beschreibt dies, um uns zu warnen, nicht um zu sagen, oh, das war schon richtig, sondern um uns zu warnen, nicht auf solche Weise zu handeln. Zum Beispiel lesen wir, dass David Pferde lähmte. Eine absolut grausame Handlung, die in keinster Weise von Gott gerechtfertigt ist. Oder wir lesen auch von Simson, der brennende Fackeln zwischen die zusammengebundenen Schwänze von Füchsen anbrachte und die dann in die Felder liefen und die Felder der Philister anzündeten und vernichteten. Das war keine von Gott gewollte Handlung. Nun, der Simson war damals auch gar nicht bekehrt, als er das tat. Also man darf da jetzt nicht falsche Schlüsse ziehen und sagen, oh, das wird jetzt in der Bibel geschrieben, von daher muss es so richtig sein, in keinster Weise. Wir lesen zum Beispiel von dem Sabbatgebot. Nun, der Sabbat ist ja nur die Zeitspanne von Freitagabend, Sonnenuntergang bis Samstagabend, Sonnenuntergang, die gehalten werden muss. Auch wenn das viele in Deutschland nicht richtig erkennen wollen und sogar jetzt an Schulen, Universitäten, man davon spricht, dass wieder Schulpflicht oder Universitätspflicht Anwendung finden soll. Eine von Satan inspirierte Motivation. Aber selbst das Sabbatgebot sagt uns Folgendes in 2. Mose, Kapitel 23 und Vers 12. Wir sehen, wo die Regierenden dieser Welt ihre Motivation herbekommen. Nicht von Gott. In keinster Weise von Gott. 2. Mose 23 und Vers 12. Da lesen wir. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tage sollst du feiern, auf dass dein Rind und Esel ruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Die sollen auch ruhen, die Tiere. Die sollen auch sich erholen von ihrer Arbeit während der Woche. Man soll sogar am Sabbat einem Tier, das in Not ist, helfen. Und zwar lesen wir das in Matthäus Kapitel 12. Und die Verse 11 und 12. Wenn Gott die Tiere gleichgültig wären, dann würde diese Stelle gar keinen Sinn ergeben. Matthäus 12, die Verse 11 und 12. Und er sprach zu ihnen, Wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Also man soll sogar einem Schaf am Sabbat helfen. Und nicht nur einem Schaf, auch in Lukas Kapitel 14 wird diese Aussage von Christus wie folgt erweitert. Lukas Kapitel 14 und Vers 5. Lukas 14 und Vers 5. Er sprach zu ihnen: Wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt? Er setzt hier den Sohn mit dem Ochsen gleich. Und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man das tun soll, dass man das tun muss. Man lässt ein Tier, wie auch sein eigenes Kind, nicht unnötig leiden. Die sind jetzt in eine Grube gefallen, auch die lässt man jetzt da in der Grube, solange wie der Sabbat andauert. Das ist natürlich total blödsinnig. In Lukas 13, Vers 15 wird gesagt: Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los und führt ihn zu trinken? Mit anderen Worten, man gibt denen zu trinken. Man gibt den Tieren zu essen und zu trinken. Oder zu fressen und zu saufen, was immer. Auch am Sabbat. Man lässt sie nicht einfach jetzt hungern und dürsten, weil es jeder Sabbat ist. Schauen Sie, Tiere wurden für den Menschen erschaffen. Um den Menschen zu erfreuen. Und Menschen sollen sich der Tiere annehmen. Wenn wir in 1. Mose Kapitel 2 und Vers 15 Folgendes lesen, als Gott den Menschen in den Garten Eden setzte, dann sollte das eine Bedeutung für uns haben. 1. Mose 2 und Vers 15, wo wir lesen: Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und alles natürlich, was in einem Garten ist, die Tiere, die dort waren, die sollten bewahrt werden, die sollten nicht vernichtet werden, die sollten nicht zerstört werden, die sollten nicht in grausamen Experimenten gefoltert werden. Er soll auch keine Tiere ausrotten, der liebe Mensch, wie er das so oft schon getan hat. Das ist nicht das, was Gott uns sagt. Im Gegenteil, Gott sagt uns, wir sollen die Gattung bewahren, sicherstellen, dass sie überlebt. 5. Mose, Kapitel 22 und Vers 6. 5. Mose 22 und Vers 6. Man muss sich echt die Frage stellen, wenn wir alles sinnlos niederholzen, was so die Umgebung für die Tiere ist, und dann den Tieren jeden Lebensraum nimmt, ist das etwas, was Gott will? Gott sagt: Wehe euch, wenn ihr Haus an Haus setzt und dann nichts mehr übrig bleibt an Land. Das ist alles so total verkehrt. Unsere ganze Zivilisation ist total auf falschen Ideen aufgebaut, die von Satan kommen, nicht von Gott. 5. Mose 22 und Vers 6. Wenn du unterwegs ein Vogelnest findest, auf einem Baum oder auf der Erde mit Jungen oder mit Eiern, und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, so sollst du nicht die Mutter mit den Jungen nehmen. Sondern du darfst die Jungen nehmen, aber die Mutter sollst du fliegen lassen, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst. Ja, was ist die Bedeutung dieser Aussage? Der Berean Study Bible Kommentar sagt Folgendes: Dieses Gebot ist ein Aufruf zum Mitgefühl und zum ethischen Umgang mit Tieren. Das hebräische Verb nehmen impliziert das Ergreifen oder Fangen, was hier verboten ist, um Grausamkeiten zu verhindern und das Überleben der Art zu sichern. Es lehrt das Prinzip der Barmherzigkeit und die Wichtigkeit, das Leben gedeihen zu lassen. Und der Pulpit Commentary schreibt Ähnliches. Er sagt: Diese Vorschriften zielen darauf ab, ein humanes Gefühl gegenüber den niederen Tieren zu fördern und nicht weniger die liebevolle Beziehung zwischen Eltern und ihren Jungen zu wahren, die Gott als Gesetz in der Tierwelt eingeführt hat. Das ist das Gesetz, was Gott eingeführt hat, nicht das widersinnige Gesetz der Evolutionsidee, das Gesetz des Stärkeren, das Überleben des Stärkeren und all dieser Quatsch, dieser satanisch inspirierte Unsinn, der den Kindern beigebracht wird. Deswegen müssen Sie als Eltern dem entgegenwirken. Absolut entgegenwirken. Bis die Kinder verstehen, was für eine satanische Lehre ihnen beigebracht wird in den Schulen, die sie verpflichtend sind, gerade auch in Deutschland, zu besuchen. Es gibt ja keine Möglichkeit in Deutschland, leider gibt es keine Möglichkeit in Deutschland, dass man zu Hause gelehrt wird und belehrt wird von den Eltern. Das hat man ganz schön angefangen in Deutschland, nicht wahr? Dass so etwas nicht möglich ist. Es gibt eine weitere interessante Stelle in 3. Mose 22, Vers 28. Es würde vielleicht auch mal interessant sein, wenn Sie mal nachprüfen wollten, wie ich das getan habe, wo diese Schulpflicht eigentlich herkommt. Wer die eingeführt hat. Das spricht auch Bände. 3. Mose 22, Vers 28. Ein Rind oder Schaf soll man nicht mit seinem Jungen an einem Tag schlachten. Ja, warum wird das gesagt? An einem Tag soll sie nicht geschlachtet werden, diese Familie sozusagen. Der Gill-Kommentar schreibt Folgendes. Der Grund des Gesetzes scheint darin zu liegen, Barmherzigkeit und Mitleid zu fördern und Grausamkeit zu verhindern. Ellicott's Commentary schreibt, dieses Verbot, das Muttertier und sein Jungtier noch am selben Tage zu schlachten, sollte die Israeliten nicht nur an die heiligen Beziehungen erinnern, die zwischen Eltern und Nachkommen bestehen, sondern vor allem auch dazu dienen, das Gefühl der Menschlichkeit aufrechtzuerhalten. Und dann noch ein Kommentar von Benson. Und in der Tat liegt bereits ein gewisses Maß an Grausamkeit in der Vorstellung, die Hand gleichzeitig mit dem Blut der Eltern und der Nachkommen zu beflecken. Vielleicht haben Sie nie noch darüber nachgedacht, aber das sind Vorschriften in der Bibel, die von Gott erlassen worden sind, um uns eine gewisse barmherzige Einstellung den Tieren gegenüber zu vermitteln. Wir lesen, dass der Gerechte sich um sein Vieh kümmert, in Sprüche 12 und Vers 10. Sprüche 12 und Vers 10. Und ich meine, es geht jetzt nicht nur um das Vieh, es geht um alle Haustiere und möglicherweise auch natürlich um andere Tiere, mit denen man in Kontakt gerät. Sprüche 12 und Vers 10. Da heißt es hier, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, wörtlich der Seele seines Viehs. Es heißt nicht, dass Tiere unsterbliche Seelen haben. Die Seele, die sündigt, soll sterben, heißt es ja nun, mit Antworten, die Seele ist ja keineswegs unsterblich. Aber die Tiere sind Seelen, wie die Menschen Seelen sind, wie sogar gestorbene Menschen, Leichname, Seelen sind. Die werden so als Seelen bezeichnet. Kein Unterschied insoweit zwischen den Tieren und den Menschen. Also der Gerechte erbarmt sich der Seele seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist unbarmherzig. Sind wir gerecht, sind wir barmherzig, erbarmen wir uns unseres Viehs, unserer Tiere, die in unserer Verantwortung liegen, oder sind wir unbarmherzig denen gegenüber? Die Menge Bibel schreibt interessanterweise, der Gerechte weiß, wie seinem Vieh zumute ist oder was sein Vieh bedarf. Aber das Herz der Gottlosen ist gefühllos. Das Herz der Gottlosen ist gefühllos. Das Herz der gottlosen Wissenschaftler, die ihre Tiere, die in ihrem Verantwortungsbereich liegen, durch Experimente martern, foltern, töten. Ein solches Herz ist gefühllos, wenn ich die Stelle aus der Bibel auf sie anwende, was ich tun muss. Denn das ist genau das, wie Gott solche Menschen beschreibt. Noch einmal, wenn Sie ein solcher Wissenschaftler sind, raus aus diesen Umgebungen, die Sie mehr und mehr unbarmherzig machen. Gerechte Menschen nehmen sich sogar der Tiere ihrer Feinde an. Es geht um die Tiere. Da ist keine Rechtfertigung vorhanden zu sagen, oh ja, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern, denn dieses Tier gehört ja meinem Feind. 2. Mose 23. 2. Mose 23, die Verse 4 und 5. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Und wenn du den Esel deines Widersachers unter seiner Last liegen siehst, so lass ihn ja nicht im Stich, sondern hilf mit ihm zusammen dem Tiere auf. Es geht natürlich auch um die zwischenmenschliche Beziehung. So etwas kann natürlich wiederum zu einer guten Beziehung führen. Aber es geht hier hauptsächlich auch um das Tier. Man soll dem Tier nicht seinem Schicksal überlassen und sagen, ach ja, gehört meinem Feind, kümmere mich ich nicht drum. Das ist das, wie Gott es sieht. Das ist das, was Gott uns sagt, was er Ihnen sagt. Sehen Sie das auch so? Oder sehen Sie das anders? Schauen Sie, letztendlich wird Gott eingreifen. Letztendlich wird Gott diesem Spuk ein Ende machen. Wir lesen, wenn Christus kommt, wird er die vernichten, oder wenn er dabei ist zu kommen, dann wird er die vernichten, die die Erde vernichten. Die Erde bezieht sich auch auf das, was auf der Erde ist, mit anderen Worten, die Menschen und die Tiere. Der Mensch vernichtet andere Menschen, er vernichtet aber auch die Tiere, die Umwelt, alles das, was unter seiner Herrschaft ist, sozusagen, die total missbraucht ist durch den Menschen. Die ganze Geschichte des Menschen hindurch lesen wir nichts weiter als von Grausamkeit, von totaler Vernichtung der Umwelt, alles das, was Gott dem Menschen anvertraut hat. Nun, wir kennen alle die Stelle im Buch Jesaja, wo wir lesen, dass Menschen und Tiere friedlich miteinander leben werden. Friedlich miteinander. Warum wird das der Fall sein? Schauen Sie, die Natur des Menschen wird geändert werden. Es muss durch den Geist geschehen, wie es einmal einer gesagt hat, wenn das Fleisch gerettet werden soll. Die Menschen werden lernen, nicht mehr Krieg zu führen. Sie werden lernen, wie falsch sie gelebt haben. Sie werden alles das hinten vorlassen. Sie werden eine andere Gesinnung, eine neue Gesinnung bekommen. Ein Herz aus Stein wird durch ein Herz aus Fleisch ersetzt werden. Dieses grausame, harte Herz des Menschen wird durch ein barmherziges Herz aus Fleisch ersetzt werden, wie es heißt. Ihre Natur wird sich ändern. Ihre menschliche Natur, die eigentlich ja nichts weiter ist als die satanische Natur in ihnen, die wird durch die göttliche Natur letztendlich ersetzt werden. Aber das Gleiche gilt auch für die Tiere. Die Tiere werden auch eine andere Natur erlangen. Sie werden nicht mehr so sein, wie sie heute sind, natürlich auch vielfach durch das Handeln des Menschen so geworden sind. Sie werden eine friedliche Natur erlangen. Und deswegen werden beide auf friedliche Weise miteinander dann verkehren und leben können, so wie es ursprünglich von Gott beabsichtigt war, als er die Tiere und die Menschen schuf. Aber es gibt eine weitere Stelle, mit der ich heute schließen möchte, im Buch Hosea. Kapitel 2 und Vers 20, eine wunderbare Stelle, die die Zukunft, die uns bevorsteht, hoffentlich, die bald eingreifen wird, hier auf dieser Erde, wenn Christus zurückkommt, um das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hier auf dieser Erde zu errichten. Und wir werden dann unter Jesus Christus herrschen, über diese Erde, über 1000 Jahre hinweg, aber wir werden auf die richtige Weise herrschen. Und das wird das Resultat sein. Hosea Kapitel 2 und Vers 20. Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren. Da hatten wir eben schon mal etwas von gehört, von einem Bund. Aber hier ist ein anderer Bund gemeint. Er wird einen Bund schließen zwischen uns und den Tieren. Auf dem Felde. Mit den Vögeln und dem Himmel. Und mit dem Gewürm des Erdbodens sogar. Nichts ist hier ausgeschlossen. Und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen. Und will sie, wen sie, alle, die hier angeführt sind, sicher wohnen lassen. Eine harmonische Beschreibung wird hier uns zum vor Augen geführt. Sie werden in Frieden miteinander wohnen, die Menschen und die Tiere. Und warum wird das jetzt erwähnt? Bogen, Schwert und Rüstung wird im Lande zerbrochen werden. Nun, weil der Mensch nicht mehr Bogen und Schwert benutzen wird, um andere Menschen zu töten oder auch um andere Tiere wahllos zu vernichten mit einem Pfeil und Bogen, nur um da eine Trophäe zu erlangen. Oder mit dem Schwert, sagen wir einmal, das Haupt eines Gorillas abzuhauen, damit man dann eine Trophäe daraus entwickelt. Alle diese schrecklichen, verderblichen, grausamen Dinge werden aufhören. Und wir können Gott dafür danken, dass dies bald geschehen wird. Und deswegen sollen wir auch tagtäglich beten, dein Reich komme, damit die Grausamkeit des Menschen auch gegenüber den Tieren ein Ende haben wird. Und das wird geschehen. Wir müssen heute, die wir uns in einer anderen Kategorie befinden, die wir herausgerufen worden sind aus dieser Welt, wir müssen heute schon bereits diese erbarmende Einstellung gegenüber anderen Lebewesen von Gott erschaffen haben. Das müssen wir. Denn wenn wir solche Barmherzigkeit nicht haben, werden wir auch nicht Barmherzigkeit erlangen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Verbleibe in Arbeit Lenk. Für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.